Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Clemens Kindermann willkommen zu 25 Minuten Ökonomie am Mittag. In China ist das superschnelle 5G-Mobilfunknetz, zumindest in den Städten, mittlerweile Standard. Auch Deutschland will den Ausbau vorantreiben, allerdings ist die Frage, mit wem? Chinesische Technik im 5G-Netzausbau wird seit Jahren heiß diskutiert. Die Debatte wird getrieben von der Sorge, dass China über Anbieter wie Huawei Zugriff auf deutsche Handynetze bekommen könnte. Nun zeichnet sich eine Grundsatzlösung ab. Wir berichten in dieser Sendung, in der es auch ein zweites Mal um China geht. Das Land baut den Vorsprung bei Wind- und Solarenergie massiv aus. Und der iPhone-Hersteller Apple hat im Streit um den Bezahldienst Apple Pay eine Einigung mit der EU-Kommission erzielt und so eine mögliche Milliardenstrafe abgewendet. Zunächst aber schalten wir in den Börsensaal in Frankfurt am Main. Berichterstatter für uns ist heute Stefan Wolf. Ja, Herr Wolf, zweimal im Jahr publiziert die US-Notenbank Fed ihren geldpolitischen Bericht und aus diesem Anlass war der Chef der US-Notenbank, Jerome Powell, am Dienstag vor dem Bankenausschuss des Senats und gestern vor dem Finanzdienstleistungsausschuss des US-Repräsentantenhauses. Vorgestern war nach seinen Ausführungen noch Grübeln an den Finanzmärkten angesagt. Gestern wurde neue Hoffnung auf eine schnellere Zinssenkung geschöpft. Und gleich heute Mittag kommt auch noch die aktuelle US-Inflationsrate. Frage an Sie nach Frankfurt. Ja, wann kommt die Zinswende in den USA?
Ja, das ist die wohl am meisten diskutierte Frage, nicht nur hier auf dem Frankfurter Börsenparkett, sondern in der gesamten Finanzszene dieser Welt. Jerome Powell hat ja für jede Menge Diskussionsstoff gesorgt, auch schon im Vorfeld der beiden Anhörungen, die Sie gerade erwähnt haben. Da hatte Powell ja zuletzt gesagt, man könne sich mit der Zinssenkung durchaus Zeit lassen. Jetzt also die Spekulation im Raum, es könnte im September zu einer Zinssenkung kommen, also zu einer schnelleren, als man das ursprünglich gedacht hat. Und deshalb reiche ich die Frage von Ihnen natürlich gerne weiter an David Kohl. Er ist Chefvolkswirt beim Schweizer Bankhaus Julius Bär. Ja, Herr Kohl, wann kommt denn nun die Zinssenkung der USA?
Also wir rechnen mit einer Zinssenkung im September, einfach weil die Zeiten das eben zulassen und insbesondere die Inflation das zulässt. Die kommt natürlich, wird heute nochmal aktualisiert. Aber wir glauben, dass bis dahin man sicherer ist, dass diese Zeit der hohen Inflation eben vorbei ist. Und das ermöglicht dann einen ersten Zinsschritt im September.
Bislang hat man immer gesagt, die US-Wirtschaft ist einfach zu stark, die wächst zu stark, die ist zu widerstandsfähig. Da ist eine Zinssenkung vielleicht sogar kontraproduktiv.
Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Nichtsdestotrotz, wir glauben, die erste Zinssenkung wird wirklich an der Inflation gemessen werden. Und hier sieht man auch, dass die Wirtschaft eben nicht mehr dieselbe Dynamik aufweist. Wir werden wahrscheinlich im zweiten Quartal eben nur noch 1,5% wachsen. Das ist annualisiert und nicht mehr so stark wie in den vergangenen Jahren. Und das gibt dann auch Zuversicht, dass wenn die Inflation jetzt etwas sinkt in den USA, dass sie dann auch nicht wiederkommt. Und das öffnet wirklich den Raum für die Zinssenkung.
Es ist in der Moderation eingangs erwähnt worden, am ersten Tag der Anhörung, da hat man eigentlich alle Hoffnung fahren lassen. Am zweiten Tag war wieder großer Jubel angesagt. Dabei hat ja Jerome Powell gar nicht so viel Unterschiedliches gesagt. Wie kommt es zu solchen Wahrnehmungen?
Ja, das ist natürlich richtig. Gleichzeitig muss man bedenken, die Zentralbanken sind nicht mehr in der Position, dem Finanzmarkt wirklich anzukündigen, wann die nächste Zinssenkung ist. Sie betonen immer wieder, und das ist richtig in diesem Umfeld, dass man eben abhängig ist von der Konjunkturentwicklung und nicht von dem, was man zuvor gesagt hat. Man hat da schon Fehler begangen in der Kommunikation, sich zu stark festzulegen. Und die Zentralbanken wollen einfach, und Jerome Powell ganz besonders, möchte nicht, dass man jetzt schon ankündigt, was man im September, was man im Juli machen wird, also auf der nächsten Zinssenkung. Und das ist der Grund, warum das natürlich eben diese Verwirrung auslöst. Greenspan hat damals schon gesagt, wenn Sie meinen, Sie haben mich richtig verstanden, dann habe ich mich falsch ausgedrückt. Und genau in diesem Umfeld operieren wirklich Zentralbanken aktuell.
Also ein Quäntchen Unsicherheit bleibt immer.
Ein Quäntchen Unsicherheit bleibt immer, weil man eben die Entscheidung dann wirklich erst an der Zinssenkung treffen möchte und auch den Finanzmärkten das mitgeben möchte und nicht schon im Vorfeld Entscheidungen vorwegnehmen möchte.
Die Inflationsrate in den USA wird ja heute auch veröffentlicht. Dabei wird sich wieder mal zeigen, dass die Rate höher ausfällt als in Europa. Warum ist das so?
vielleicht ganz knapp gesagt, aufgrund der Berechnung ist es wirklich, die Gewichte sind unterschiedlich, was in die Inflationsrate hineingeht. Wir haben auch für die USA eine Berechnungsmethode nach der europäischen, also nach der harmonisierten Inflationsrate, und die liegt bei 2%, also genauso hoch wie in Europa ungefähr. Es sind eben andere Gewichtungsfaktoren, insbesondere nicht nur die Mieten, sondern auch die unterstellten Mieten für eigenbewohntes Eigentum, und die treiben gerade die Inflation, die sorgen dafür, dass die Inflationsrate ja gut 1 Prozentpunkt höher als in Europa ist. Also es ist eher die Methode als wirklich der unterliegende Trend.
Und wenn ich das richtig heraushöre und einordne, könnte man sagen, dass das Inflationsgespenst so langsam, aber sicher aus dieser Finanzwelt verschwindet?
Das ist sicherlich so, und für die Zentralbanken bedeutet das eben, hier locker zu lassen und dass die Inflationsraten eben nicht mehr so hoch sind. Das hilft natürlich hier auch den Finanzmärkten.
David Kohl war das vom Bankhaus Julius Beer. Danke für Ihre Einschätzungen.
Ja, vielen Dank auch aus Köln. Herr Wolf, die neuen Daten zur US-Inflation kommen gleich. Darauf wartet man auch bei Ihnen in Frankfurt?
Man wartet natürlich auch hier in Frankfurt auf die aktuellen Inflationsdaten. Man rechnet damit, dass die Inflationsrate in den USA nach der dortigen Berechnung, wie wir gerade gehört haben, auf 3,1% zurückgeht. Klar ist und vom Statistischen Bundesamt bestätigt, die Inflationsrate in Deutschland ist im vergangenen Monat auf 2,2% zurückgegangen. Auch hier befindet man sich also auf dem richtigen Pfad, heißt es. Und deshalb ist man zwar abwartend, aber leicht optimistisch hier an den Aktienmärkten. Der deutsche Aktienindex jedenfalls legt 38 Punkte zu oder 0,2% und steht aktuell bei 18.444 Punkten.
Ja, in den USA Hoffnung für niedrigere Zinsen, in Großbritannien dagegen schwindet die Hoffnung auf eine rasche Zinssenkung.
Das hängt mit neuen Wirtschaftsdaten zusammen, denn die Wirtschaft in Großbritannien ist im ersten Halbjahr um 0,4% gewachsen und damit fast doppelt so stark, wie man das ursprünglich vorhergesagt hat. Und das hat nicht nur die Zinshoffnungen schwinden lassen, sondern auch das Pfund angetrieben. Das ist kräftig angezogen auf den höchsten Stand seit 4 Monaten auf zwischenzeitlich 1,2866 $.
Bleiben wir bei den Währungen, gucken auf den Euro, auf die Anleihen und den Goldpreis.
Der Euro hat sich leicht verteuert auf 1,0850 $. Die Umlaufrendite ist um 1 Basispunkt gestiegen auf 2,57%. Gold kostet 9,09 $ mehr, 2.381,99 $, entspricht einem Preis von 2.195,38 €.
Ja, vielen Dank auch dafür, Stefan Wolf. Und von der Börse in Frankfurt gehen wir zu einem Unternehmen, das an der Börse ein Star ist. Erst gestern wurde eine Schallmauer bei der Marktkapitalisierung durchbrochen. Erstmals war Apple an der Börse 3,5 Billionen Dollar wert. Insofern tun Wettbewerbsstrafen aus Brüssel Apple sicher nicht ganz so weh. Heute entging das Unternehmen einer solchen Strafe, weil es Zugänge zum kontaktlosen Bezahlen geöffnet hat. Frage an Caroline Born, unsere Korrespondentin in Brüssel. Was hat denn die EU-Kommission heute entschieden?
Ja, die Wettbewerbshüter der EU, die haben die Zugeständnisse von Apple akzeptiert, die der Konzern schon im Januar angekündigt hatte. Es geht da um das Bezahlsystem Apple Pay, also dass man mobil bezahlen kann mit dem Smartphone mittels einer App. Und da will Apple in Zukunft anderen Entwicklern erlauben, dass solche mobile Geldbörsen und Zahlungsdienste auch eine bestimmte Technologie nutzen dürfen. Die nennt sich NFC, und die dürfen diese Technologie der Apple-Geräte nutzen, und zwar kostenlos. So hat es die EU-Wettbewerbskommissarin Vestager heute verkündet. Bisher war es so, wenn eine Bank wollte, dass ihre Kunden zum Bezahlen das iPhone von Apple nutzen wollten, dann war das nur möglich über Apple Pay und über Apples mobile Geldbörse Wallet. Und da hat die EU-Kommission eben gesagt, damit behindert Apple die Konkurrenz bei mobilen Geldbörsen, und damit würde Apple eben auch seine Dominanz ausnutzen, um sich selber einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Und hier hat Apple nun eingelenkt.
Apple hat eingelenkt, aber das kommt ja nicht jeden Tag vor. Was mag den Technologieriesen dazu bewogen haben?
Ja, womöglich die hohe Geldstrafe. Also Sie haben es schon erwähnt, vermutlich tut es einem so großen Konzern nicht wirklich weh, aber in der EU drohen eben doch Strafen von bis zu 10% des Jahresumsatzes, wenn sich ein Unternehmen nicht an die Wettbewerbsregeln hält. Und diese Strafen hat Apple in dem Fall abgewendet. Allerdings muss man dazu sagen, dass gegen Apple in Brüssel weitere Verfahren laufen und die sind noch nicht geklärt.
Bleibt die Frage, was bedeutet die heutige Entscheidung für die Verbraucher in der EU und natürlich besonders für die hier in Deutschland, wo offenbar ja auch die Sparkassen bei dem Bezahlsystem mitmachen?
Das ist richtig. Die sind schon dabei bei Apples System. Ganz grundsätzlich, auf der einen Seite profitieren Verbraucher natürlich, wenn es mehr Wettbewerb gibt, weil es dadurch mehr Innovation gibt, ein besseres Angebot. Aber sie haben in der Zukunft dann eben auch eine größere Wahlfreiheit. Also sie können nicht nur mit dem iPhone die Apple-Dienste nutzen, sondern auch die Bezahldienste anderer Anbieter. Das soll schon bis 25. Juli umgesetzt werden. Und diese Nutzung wird auch bequemer. Also man kann als Konkurrent dann auch die Apple-Funktion nutzen, wie die Gesichtserkennung, um die Nutzer zu authentifizieren. Und bei den konkurrierenden Anbietern von Apple, da wurde insbesondere der Bezahldienst Vero erwähnt von den deutschen Banken. Der wurde Anfang des Monats gestartet und da können eben Kunden von Sparkassen und Volks- und Raiffeisenbanken in Deutschland mobile Zahlungen veranlassen von einem Handy auf das andere. Ohne Kontonummer, da reicht die Handynummer oder die E-Mail-Adresse und damit soll man eben in Zukunft auch online oder in Geschäften bezahlen können. Und dass dieses mobile Bezahlen, dass es in der EU gestiegen ist, das hat die EU-Kommission heute nochmal unterstrichen. Das hat sich in den vergangenen 4 Jahren verdreifacht, laut der EU-Kommission.
Caroline Born aus Brüssel über die heutige Entscheidung der EU-Kommission zum Bezahldienst Apple Pay. Vielen Dank. Sollen chinesische Mobilfunkkomponenten aus dem modernen 5G-Netz aus Sicherheitsbedenken verbannt werden? Immerhin ist 5G die kritische Infrastruktur schlechthin für die Zukunft. Handy, Autos, alle vernetzten Maschinen und Systeme laufen mit 5G. Auf die Entscheidung der Zulässigkeit von chinesischen Bauteilen wird seit Monaten gewartet. Jetzt gibt es eine Grundsatzverständigung und die ist offenbar gar nicht so schlecht für die Mobilfunkbetreiber Deutsche Telekom, Vodafone und Telefonica. Gregor Lischka berichtet.
Die Bundesregierung will Mobilfunkkomponenten bestimmter chinesischer Hersteller wie Huawei wohl bis 2029 aus dem 5G-Netz verbannen. Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, haben sich Regierungsvertreter und Mobilfunkanbieter auf die Grundzüge einer Lösung verständigt. Eine Sprecherin des Bundesinnenministeriums erklärt auf Nachfrage gegenüber dem Deutschlandfunk, es gäbe eine Entscheidung über das weitere Vorgehen. Über Einzelheiten könne man sich jedoch noch nicht äußern. Das 5G-Netz ermöglicht ultraschnelle, vergleichsweise stabile und latenzarme Verbindungen, die beispielsweise für die Zukunft des autonomen Fahrens als unverzichtbar gelten. Das Problem? Für den Aufbau dieses Netzes wurde bereits auch günstige und innovative Technik chinesischer Hersteller wie etwa Huawei oder ZTE verbaut. Hersteller, die eng mit der chinesischen Regierung verbandelt sind.
Wir sehen und wir wissen, dass die chinesische Regierung intensiv damit beschäftigt ist, Einfluss auf Unternehmen zu nehmen. Die Kontrolle, besonders im Technologiesektor, ist essentiell.
Erklärt Janka Oertel, Sinologin und Politologin am European Council on Foreign Relations gegenüber der ARD, den Einfluss der chinesischen Regierung auf chinesische Unternehmen.
Dass man verstehen muss, dass es kein normales Verhältnis ist, wie wir das bei uns haben, wo es eine große Unabhängigkeit gibt, sondern dass grundsätzlich der Staat ein großes Durchgriffsrecht hat, Durchgriffsmöglichkeiten hat und sich diese auch verschaffen kann.
Chinesische Komponenten seien daher aus Sicherheitsgründen sofortig und vollumfänglich aus dem deutschen 5G-Netz zu entfernen, hieß es dazu aus dem Bundesinnenministerium vor einiger Zeit. Dies stellte die Mobilfunknetzbetreiber wie etwa die Telekom, Telefonica und Vodafone allerdings vor eine große Herausforderung. Bei einem kurzfristigen Verbot und Abbau dieser technischen Komponenten warnten sie bereits vor drastischen Konsequenzen für die Qualität des deutschen Mobilfunknetzes. Nun hat man sich aber offenbar darauf geeinigt, dass die Netzbetreiber noch etwa 1,5 Jahre Zeit haben, um einen ersten Teil der Sicherheitsvorgaben der Bundesregierung umzusetzen. Bis zum Jahr 2026 sollen keine Komponenten chinesischer Hersteller mehr im sogenannten Kernnetz verbaut sein dürfen. Das als Schaltzentrale für die Anbindung an das Internet dient. In einem zweiten Schritt haben die Hersteller den Berichten zufolge sogar bis 2029 Zeit, auch das sogenannte Zugangsnetz an die Anforderungen anzupassen und entsprechende chinesische Technik daraus zu entfernen.
Das Zugangsnetz ist der Teil des Mobilfunknetzes, der direkt mit den Endgeräten der Nutzer interagiert.
Erklärt Janine Welsch vom Branchenverband der deutschen Informations- und Telekommunikationsbranche Bitkom die herausragende Bedeutung dieses Netzes, das in den nächsten Jahren unabhängig von chinesischer Technik werden soll.
Und nun scheint die Bundesregierung dafür auch gemeinsam mit den Unternehmen eine Lösung durch einen öffentlich-rechtlichen Vertrag gefunden zu haben.
Von Seiten des Bundesinnenministeriums heißt es auf Nachfrage dazu, die Prüfung kritischer Komponenten in 5G-Mobilfunknetzen geht weiter voran, soll aber in Kürze abgeschlossen werden.
Und während dieser Sendung hier hat Bundesinnenministerin Faeser vor wenigen Minuten diese Einigung auch ganz offiziell verkündet. In einem ersten Schritt bis Ende 2026 und dann in einem zweiten Schritt bis Ende 2029 sollen technische Komponenten chinesischer Hersteller aus dem deutschen 5G-Netz entfernt werden, bestätigte die Bundesinnenministerin in diesen Minuten gerade auf einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz. Und wir bleiben beim Thema China. China baut einer Studie zufolge fast doppelt so viele Kapazitäten für Wind- und Solarenergie wie der Rest der Welt zusammen. Das teilte die Nichtregierungsorganisation Global Energy Monitor mit Sitz in San Francisco mit, die international Daten zur weltweiten Energiewirtschaft zusammenträgt. Eva Lambi-Schmidt berichtet aus Shanghai.
339 Gigawatt. So viel Wind- und Solarenergie kann mit den Anlagen erzeugt werden, die gerade in China gebaut werden. China baut mit 64% der weltweit im Bau befindlichen Solar- und Windenergiekapazitäten fast doppelt so viele Kapazitäten wie alle anderen Länder zusammen, so das Ergebnis einer Studie der US-amerikanischen Nichtregierungsorganisation Global Energy Monitor. Hinter China folgen mit weitem Abstand die USA, Brasilien, Großbritannien und Spanien. China investiert so viel wie kein anderes Land in erneuerbare Energien. Laut dem Umwelt-Think-Tank Center for Research on Energy and Clean Air mit Sitz in Finnland haben Chinas Investitionen in grüne Technologien im vergangenen Jahr auch maßgeblich zum Wirtschaftswachstum beigetragen, zu 40%. Neben Wind- und Solaranlagen baut China auch viele neue Kohlekraftwerke, offiziell um den Übergang zu den erneuerbaren Energien reibungslos zu gestalten. Dies wird international kritisiert, ebenso wie Chinas Überkapazitäten in der Wind- und Solarindustrie. China produziert so viele Wind- und Solarpaneele, dass ausländische Wettbewerber preislich kaum mithalten können. Die EU-Kommission prüft derzeit, ob die Überkapazitäten durch staatliche Subventionen herbeigeführt wurden, um im Ausland einen Preisvorteil zu schaffen. Bis 2060 will China klimaneutral sein und bis 2030 den Höhepunkt, den Peak der CO2-Emissionen erreichen. Verschiedene Berechnungen deuten allerdings darauf hin, dass das Land durch den massiven Ausbau erneuerbarer Energien schon früher den Peak erreichen könnte oder bereits erreicht hat.
Am vergangenen Freitag hatten sich die Regierungsspitzen auf erste Eckpunkte für den kommenden Haushalt geeinigt. Am kommenden Mittwoch soll der Entwurf im Kabinett beschlossen werden. Viele Ressorts werden voraussichtlich nicht so viel Geld zur Verfügung haben, wie sie für nötig erachten. Es dürfte zu erheblichen und schmerzhaften Einschnitten kommen. Besonders spürbar dürfte dies bei der Hilfe für Menschen sein, die besonders auf Unterstützung angewiesen sind. Die Hilfsorganisation Brot für die Welt finanziert sich aus Spenden, kirchlichen Mitteln und Geld des Bundes. Heute zog Brot für die Welt Bilanz und äußerte sich auch zu der erwarteten Verringerung des Entwicklungsetats. Für uns berichtet Claudia van Laak aus Berlin.
Die Zahl ist noch nicht offiziell bestätigt, aber voraussichtlich soll der Entwicklungsetat um 1 Milliarde Euro sinken und auch der Bereich humanitäre Hilfe im Auswärtigen Amt soll mit hunderten Millionen weniger auskommen. Dies ruft die Hilfsorganisationen auf den Plan. Dagmar Prühn ist die Präsidentin des evangelischen Hilfswerks Brot für die Welt.
Das kostet Menschenleben. Daran hängen viele Projekte überall auf der ganzen Welt. Und auch für Brot für die Welt hieße das, dass wir zahlreiche wichtige und gute Projekte nicht in dieser Art fortführen dürfen. und können.
Bereits im letzten Jahr musste die evangelische Hilfsorganisation mit 10 Millionen Euro weniger an staatlichen Geldern auskommen. Nun muss man sich vermutlich auf größere Einschnitte einstellen.
Und von daher bedeutet für uns ein Rückgang, dass wir nicht neue Projekte starten können und dass Projekte, die auslaufen, beendet werden müssen. Und das ist schmerzhaft.
In der nächsten Woche wird das Bundeskabinett den Haushalt 2025 beschließen. Nach der Sommerpause geht es dann in den Bundestag. Dagmar Brühn setzt auf die Parlamentarier.
Und da hoffe ich, egal was ich am 17. Juli höre, dass Korrekturen nach oben stattfinden werden.
Gab es lange Jahre einen parteiübergreifenden Konsens über Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit von Entwicklungszusammenarbeit, sehen sich das entsprechende Bundesministerium und auch die Hilfsorganisationen zunehmenden Angriffen ausgesetzt. Sie müssen stärker als früher begründen, warum diese Ausgaben auch dem eigenen Land nutzen. Dagmar Brühn sagt es so.
Die Nachfrage, ob Entwicklungszusammenarbeit wirkt, ist absolut richtig und wichtig, muss man stellen. Die Nachfrage, was nützt uns das, ist völlig legitim. Und da immer wieder herauszustellen, was bedeutet globale Sicherheit, was bedeutet globale Resilienz, gerade mit Blick auf Klima, auf Krankheiten, auf Kriege, das ist extrem wichtig. Und gleichzeitig ist aber auch unsere Rolle als kirchliches Entwicklungswerk zu sagen, man lässt Menschen nicht verhungern. Punkt.
Brot für die Welt kritisiert in diesem Zusammenhang einen wachsenden Populismus. Einzelne Entwicklungsprojekte würden skandalisiert und damit die gesamte Arbeit in Frage gestellt. So hatte der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger behauptet, die Bundesregierung finanziere mit über 300 Millionen Euro den Radwegebau in Peru. Diese Zahl hatte sich im Nachhinein als falsch erwiesen.
Politik lässt sich gerade zum Teil sehr von populistischen Stimmen jagen und es macht mir Sorge. Und es macht mir Sorge, wenn ein Wir gegen die anderen gegeneinander ausgespielt wird, egal auf welcher Ebene, ob national oder international.
Der Dachverband für Entwicklungspolitik, FENRO, hat sich ebenfalls zu den anstehenden Kürzungen geäußert. Der Haushaltsentwurf der Bundesregierung gefährde Sicherheit, nachhaltige Entwicklung und globale Gerechtigkeit, heißt es in einer Mitteilung.
Und wie immer an dieser Stelle kommen wir jetzt zur Wirtschaftspresseschau. Kommentiert wird unter anderem die mögliche Schließung des Produktionsstandortes von Audi in Brüssel.
Die Wirtschaftswoche meint, das Werk der VW-Tochter stehe auf der Kippe, weil sich das dort gebaute riesige Elektro-SUV Audi Q8 e-tron nicht mehr gut verkauft. Ein Grund? Das etwas kleinere Modell Q6 ist das deutlich bessere Auto, weil es auf einer neuen, zusammen mit Porsche entwickelten Elektroplattform basiert. Wird das Werk geschlossen, kommen hohe Kosten auf Audi zu, etwa für Abfindungen der rund 3000 Angestellten. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung verweist auf Absatzprobleme im gesamten Volkswagen-Konzern. Vor der Pandemie, als die Zeichen auf Wachstum standen, schien eine Produktion von 12 bis 14 Millionen Fahrzeugen, vielleicht sogar mehr, in einigen Jahren erreichbar. Tatsächlich hat VW im vergangenen Jahr rund um den Globus etwas mehr als 9 Millionen Autos ausgeliefert. Grob überschlägig fehlt also ein Drittel an Fahrzeugen. In der Premium-Marke Audi zeigen sich die Schwierigkeiten wie unter dem Brennglas. Standorte wie Neckarsulm sind schwach ausgelastet, was dazu beiträgt, dass die Rendite der Marke unter Druck geraten ist. In Brüssel kommen strukturelle Probleme hinzu. Der Standort ist zu klein, um wettbewerbsfähig zu arbeiten. Das Handelsblatt geht ein auf das Urteil des Bundesgerichtshofs zu Prämiensparverträgen. Aber tausenden Kundinnen und Kunden, vor allem von Sparkassen, steht nun eine Entschädigung für einst zu niedrig berechnete Zinsen zu. Das Urteil kann die Institute Milliarden kosten. Laut dem Verbraucherzentrale Bundesverband haben Inhaber von Prämiensparverträgen im Schnitt Anspruch auf 1.000 bis 2.000 Euro Nachzahlung. Angaben der Finanzaufsicht BaFin zufolge existierten 2021 rund 1,1 Millionen solcher Sparverträge. Wie groß der finanzielle Aderlass für die Banken sein wird, hängt davon ab, wie stark die BaFin einschreitet. Sie hatte die Geldhäuser bereits aufgefordert, ihren Kunden Zinsen nachzuzahlen und könnte nun deutlicher werden.
Sie hörten die heutige Wirtschaftspresseschau. Sie ist wie immer auch nachzuhören in unserer Deutschlandfunk-App. Und mehr Informationen zu den wichtigsten Wirtschaftsthemen gibt es dann in der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft ab 17.05 Uhr. Dann mit meinem Kollegen Benjamin Hammer am Mikrofon. Und damit geht diese Sendung Wirtschaft am Mittag zu Ende. Clemens Kindermann dankt für Ihr Interesse an der Ökonomie. Nach den 14 Uhr Nachrichten empfehle ich Ihnen dann hier die Sendung Deutschland heute mit meiner Kollegin Clara Hoheisel. Da geht es anlässlich des dritten Jahrestages der Flutkatastrophe im Ahrtal um einen Quartiersmanager im Ahrtal und wie er die Menschen zusammenbringt.